Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Wir alle sind unglaublich bewegt vom Mut und der Entschlossenheit der Ukrainer, die ihr Land, ihr Leben und ihre Freiheit heroisch gegen die grausame Invasion einer Übermacht verteidigen. Aber es ist noch mehr als das, denn wir erkennen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer auch unsere Freiheit und unsere Werte verteidigen.
Daniel Barenboim griff in der Staatsoper unter den Linden heute zum Mikrofon vor seinem Solidaritätskonzert für die Ukraine. Und nur wenige Meter entfernt auf dem Berliner Bebelplatz, da sprachen unzählige KünstlerInnen und andere Intellektuelle 3 Stunden über das, was sie in diesen Tagen des Krieges bewegt. Darunter die ukrainische Schriftstellerin Katja Petrovskaja.
Es ist sehr merkwürdig, Freunde hier zu stehen, weil mir wirklich Worte fehlen. Man möchte nur weinen, eigentlich ohne Ende. Und das ist wirklich die Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Wie können wir diesen Krieg anhalten?
Der Dramatiker und Theaterregisseur Pavlo Ary hat lange in der Ukraine und in Deutschland gelebt, überwiegend in Lviv, Lemberg und in Köln, pendelnd wie viele Kreative, die inszenieren und kuratieren, die Festivals organisieren und in Jurys arbeiten. Pavlo Ary ist in diesem Bereich breit vernetzt. Den Krieg erlebt er gerade nicht im sicheren Deutschland, sondern in Kiew. Seit 2 Jahren ist er dort Chefdramaturg und Regisseur am staatlichen akademischen Drama- und Komödientheater. Ich habe ihn kurz vor der Sendung auf seinem Festnetz in Kiew erreicht und gefragt, wann er zuletzt in seinem Theater war.
Heute war ich vor 2 Stunden da. Jetzt haben wir eine militärische Sperrstunde. Das haben wir immer ab 8 Abend bis 7 Morgen. Aber kurz bevor war ich da, um zu Wände zu berühren, ein paar Fotos machen für meine Kollegen. Wir sind fast 300 Menschen da im Theater, arbeiten im großen Theater und meistens alle weit weg. Aber um Leute ein bisschen mehr Hoffnung zu geben, ein bisschen bessere Laune zu schenken, dann gehe ich jeden Tag zu arbeiten und ich bin da einfach da.
Und vergewissern sich, dass das Theater noch unversehrt ist?
Ja, die Zeit ist einfach stehen geblieben. Unsere Feuerwerke, die schützen diese Theater jetzt, die sind immer da. Und diese Theater wartet auf die besseren Zeiten.
Was ist das für ein Theater?
Das ist Left Bank Theater, das Kiew Akademische Left Bank Theater. Wir haben in Kiew einen großen Fluss. Wir haben rechte Seite und linke Seite. Und das ist ein Theater auf der linken Seite. Sehr berühmte Theater in der Ukraine und auch gute Tradition, deutschen Theater zu arbeiten. Deutsche Theater in Berlin zum Beispiel oder Münchener Kammer spielen. Mein Theater hat eine sehr große Tradition, auch diese Verbindung, besonders mit Deutschland.
Mhm. Woran haben Sie zuletzt gearbeitet?
Ich bin Dramatiker und jetzt im Theater bin ich Chefdramaturg und Regisseur. Wir haben eine Premiere von Hamlet vorbereitet. Gerade war eine Premiere von der Stück, das ich geschrieben habe. Das ist Odyssee kommt wieder nach Hause, heißt das, Motiven von Homer. Und genau 24. Februar sollte eine Veranstaltung mit dieser Stück sein. Und bis jetzt in mein Theater hängt diese Affiche. Ja, und
Plakate.
Heute, ja, heutige Veranstaltung. Ich gehe immer zu schauen und ich denke, irgendwann kommen wir zurück und wir spielen weiter und wir arbeiten weiter.
Wie war der heutige Sonntag? Gab es viele Alarme?
Ja, das war heute, ich habe 10 gezählt, aber manchmal ist es so oft, dass du denkst, ja, jetzt gehe ich nicht im Keller. Ich muss 8 Minuten laufen zu meiner unterirdischen Parkstelle. Ich bleibe einfach zu Hause in meinem Flur. Da gibt es keine Fenster, da muss man weit vom Fenster sich halten, von dem Glas, dann bin ich da. Für der Nacht, heute zum Beispiel, gehe ich in diese unterirdische Parkstelle. Die Städte, die Satelliten von Kiew, die sind fast vernichtet. Und das ist schrecklich. Die großen Häuser, da wo die einfacheren Menschen leben, das habe ich nie in meinem Leben gesehen. Aber wenn du hier guckst, Gebäude, die sind 30 Etagen hoch, Wohnungen und die brennen und die abbrechen. Ich habe Apokalypse-Gefühl und mein Herz bricht einfach.
Warum sind Sie in Kiew geblieben, wo Sie so gute Verbindungen nach Deutschland haben?
Als Krieg kam, es war 5 Uhr morgens und ich habe Expositionen gehört und hat meine Mutter mich angerufen aus Lemberg, sie wohnt in Westukraine, Lviv, Lemberg. Und sie hat mir gesagt, Pavlo, jetzt haben wir einen Krieg von mir und dann habe ich ihn besucht. Dann habe ich Nachrichten gesehen, dass die Bahnhöfe sind voll mit Kindern und Frauen und natürlich, sie sollen in erster Reihe wegfahren. Also ich kann nicht gehen und zu diesen Menschen Konkurrenz machen, dann bin ich zu Hause geblieben, dann habe ich geguckt, vielleicht kann ich mit jemandem mit dem Auto fahren. Die ukrainische Armee hat die Brücken verbombt, damit die russische Armee nicht ins Kiew reinkommt. Aber schon zweiten Tag habe ich geguckt und gedacht, warum soll ich wegfahren? Ich habe kein Kind, bin allein und ich muss helfen hier am Ort. Aber auch ohne Waffe in der Hand zu nehmen. Ältere Leute in mein Haus geholfen und meine Kolleginnen geholfen, Kiew zu verlassen. Und jetzt schreibe ein Tagebuch, ein ziviler, friedlicher Mann, der lebt. Dieser Krieg nimmt auch die Maske weg, ja, von unserer Charakters oder Personen, zeigen unsere besten Seiten und auch unsere schlimmsten Seiten, ja, und das ist auch wichtig, damit leben zu können, ja. Und wenn die Raketenattacke bekommst an der Nähe und du denkst, was soll ich jetzt machen? Wann soll ich helfen? Und was hilft mir? Und warum ist das passiert? Was haben wir gemacht? Ja? Wir haben in unserem Land gelebt. Wir wollten einfach Ruhe haben. Und jetzt plötzlich haben wir das nicht.
Ich habe noch mein kleines Apartment in Köln. Deutschland ist meine zweite Heimat und das ist für mich mega wichtig, dass wir von Deutschland Verständnis haben für die Ukraine.
Der Theatermacher Pavlo Ari heute Abend in Kiew. Wir hören es in diesen Tagen immer wieder, wie wichtig die Solidaritätsaktionen in Deutschland für die Menschen in der Ukraine sind. An diesem Wochenende gab es unzählige Konzerte und Theateraufführungen, beginnen mit Schweigeminuten und der ukrainischen Nationalhymne. Das sind neue Rituale. Auch Daniel Barenboim ließ die Hymne heute spielen und sprach einige Worte vor seinem Solidaritätskonzert in Berlin.
Wir befinden uns in einer grauenhaften Zeit. Meine Großeltern stammten aus Belarus und aus der Ukraine. Sie flohen Anfang des 20. Jahrhunderts vor antisemitischen Pogrom nach Argentinien. Dieser Teil Europa hat schon so viel Leid erleben müssen. Aber wie wahrscheinlich die meisten Menschen in Europa, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es hier nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal einen solchen Konflikt geben könnte.
Daniel Barenboim. Ganz in der Nähe der Staatsoper auf dem Berliner Bebelplatz hatte die Peter-Weiß-Stiftung zu einer dreistündigen Solidaritätsveranstaltung eingeladen mit einer beeindruckenden Rednerinnenliste. Viele wurden live per Video zugeschaltet aus der Ukraine, aus Belarus, aus Deutschland. Das Motto: für eure und für unsere Freiheit. Von der Literatur-Nobelpreisträgerin bis hin zu Aktivistinnen, alle bekamen das Mikrofon. Auch der Musiker Juri Gurgi.
Erst vor kurzem hat der Musiker Juri Gurgi ein Album in Kharkiv aufgenommen, der Stadt im Osten der Ukraine, die aktuell in Schutt und Asche gelegt wird. Bei seinem Auftritt in Berlin sprach er von den Häusern seiner Kindheit und den Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat.
Es ist brutaler als brutal. Es ist Wahnsinn und es muss auch aufhören. Und wenn ich was tun kann, dann das, was ich gut tue. Also das heißt, Musik zu spielen. Deswegen bin ich hier, wobei mir natürlich schwerfällt, überhaupt was zu spielen. Aber ich spiele dann Sachen aus unserem gemeinsamen Album mit Serhii Jadan. Und ich finde, die sind tatsächlich der Sound von meiner Heimatstadt Kharkiv, und das ist mir wichtig, dass man sich hört, und ich hoffe sehr, dass es die noch gibt, dass es diese Straßen noch stehen.
Kharkiv ist ein Symbol der ukrainischen Kultur und der Verbrechen, die Machthaber aus Moskau seit Epochen in der Ukraine begehen. In der Gegend wütete der Holodomor besonders, die systematische Vernichtung der Ukrainer durch Hunger. Zwischen 3 und 14 Millionen Menschen fielen diesem Verbrechen in den Jahren 1932 und 1933 zum Opfer. Die Zahlen sind ungenau. Davor war Charkiw ein Zentrum der Avantgarde gewesen. Juri Gurzhy zog eine Linie.
Ich habe das Gefühl, dass eigentlich das, was in den letzten Jahren in der ukrainischen Kultur auch stattgefunden hat, ist eine ähnliche Erscheinung. Und was wir gerade sehen, wie russische Bomben einfach alles zerstören, nicht nur Menschen, auch da, wo die Menschen leben. Es ist, wie gesagt, es ist so brutal, ich kann es immer noch nicht fassen nach 10 Tagen.
Ein belarussischer Chor sang ein Gebet für die Ukraine und machte klar, es geht hier nicht allein um die Ukraine, es geht um Belarus und die Sicherheit anderer Nachbarländer Russlands. Und es geht um die Freiheit aller Menschen. Die belarussische Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch war zugeschaltet.
Wir befinden uns heute in einer völlig neuen Welt, in der wir endlich begriffen haben, dass die Ukraine nicht nur sich selbst schützt und wehrt, sie schützt ganz Europa, sie schützt die ganze Welt.
Bewegend erzählte Alexijewitsch von ihrer ukrainischen Großmutter in Charkiw.
Ich weiß noch, wie wir immer an einem Haus vorbeigingen und unsere Oma uns sagte, leise Kinder, still. Als ich groß war, habe ich erfahren, dass in diesem Haus eine Frau wohnte, die während dieser großen Hungersnot ihre Kinder gegessen hat. Zuerst hat Stalin versucht, die Ukraine zu ermorden, mit dem Holodomor. Heute will Putin die Ukraine ermorden. Mit einem körperlichen Hass spricht er von den jungen Menschen der Ukraine, von den Politikern der Ukraine, den Städten. Nur mit so einem großen Hass kann man eine Stadt wie Charkiw derart zerstören. Wir sehen heute die Geburt eines russischen Faschismus, eines pervertierten Missionarismus. Und wir wissen, egal ob von Großserbien oder vom großen Russland gesprochen wird, dass diese Geschichten mit großem Blutvergießen enden.
Seit Jahren behauptet die russische Propaganda, die Ukraine werde von Faschisten regiert, erlässt gleichzeitig Gesetze gegen Homosexuelle, fördert Rassismus und greift Nachbarländer an. Die Ukrainer müssen dafür den Kopf hinhalten, sagt Manfred Zappa, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa und Mitorganisator der heutigen Kundgebung.
Es ist ein Zeichen der Anerkennung, es ist ein Zeichen der Dankbarkeit und es ist ein Zeichen, dass wir es ganz bewusst in die Tradition der polnischen Freiheitsbewegung stellen. Diese Demonstration heißt für eure und für unsere Freiheit, weil wir verstehen, was momentan in der Ukraine auf dem Spiel steht.
Zappa spricht von einer Zäsur im Umgang mit Russland. Auch unter Akademikern.
Wir müssen anerkennen, dass im Schatten des Krieges gegen die Ukraine alles wegbricht, was wir gewohnt waren an journalistischen Kontakten, an publizistischen Kontakten, an wissenschaftlicher Kooperation. Es findet ein Gang nach Nordkorea momentan statt. Und das ist eine Katastrophe. Da kann die Wissenschaft sich nicht in den Elfenbeinturm der Universität zurückziehen, sondern sie muss Stellung beziehen. Und deshalb machen wir das.
Für eure und für unsere Freiheit. Thomas Franke berichtete von der großen Solidaritätsveranstaltung heute auf dem Berliner Bebelplatz. Auch die Münchner Kammerspiele öffneten ihr Haus einmal mehr ukrainischen Künstlerinnen. Heute waren dort 2 Frauen zu erleben, die gerade nach Deutschland geflüchtet sind. Die junge Dramatikerin Anastasia Kosodai und die Soziologin und Kulturaktivistin Oksana Lemischka. Bevor sie im Rahmen der Reihe Sisterhood Ukraine gelesen haben, erzählten sie Tobias Krone von ihrem Weg.
Ich wollte erst nicht raus aus der Ukraine. Es war der Morgen des 24. und Bascha, ein Freund und Dramatiker, der jetzt Kiew verteidigt, schrieb mir, nimm die nächste Zugfahrkarte und fahr weg. Ich sagte, mach hier mal kein Mansplaining, das entscheide ich schon selber. Dann lag ich im Bombenkeller, auf diesen 3 kleinen Stühlen. Ich dachte, wahrscheinlich hatte Bascha recht. Anastasia Kosodi, 30 Jahre alt, Dramatikerin, sitzt mit einem extrem müden Blick in einem Presseraum der Münchner Kammerspiele. Neben ihr Oksana Lemischka. Ich konnte nicht mal mehr bei mir zu Hause vorbeischauen, bevor ich abfuhr. Mein Haus steht in der Nähe von einer Militärbasis. Sie sehen, das, was ich jetzt anhabe, ist alles, was ich neben meinem Pass mitnehmen konnte. Die 34 Jahre alte Soziologin und kulturpolitische Beraterin aus Ternopil im Westen der Ukraine war für die Präsentation einer Studie nach Kiew gefahren und fuhr mit dem Auto direkt an die Grenze. Wir warteten 16 Stunden im Auto. Wir waren noch glücklich. Andere standen da 50 Stunden. Es gab keine Toiletten, kein Wasser, nichts. Sie sind inzwischen angekommen in Deutschland. Auch wenn sie ständig unruhig auf ihre Handys schauen. Von hier aus organisieren sie medizinische Hilfslieferungen. Hier wollen sie den Menschen vom Krieg in ihrer Heimat erzählen. Hier könnten sie am nützlichsten sein für ihr Land, sagen sie. Und hier sind sie in Sicherheit.
Because once you hear the shelling, something changes in your mind.
Wenn du die Bomben hörst, ändert sich was bei dir. Da denkst du nicht mehr über Details nach. Du kämpfst nur für das Leben und du lässt deine Familie zurück. Es ist eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens. Egoistisch, aber getragen vom Willen zu leben.
Egoistic and driven by the will to live.
Es klingt jetzt, 10 Tage nach Kriegsbeginn, absurd. Aber das kulturelle Projekt, das Oksana Lemischka gerade starten wollte, hat mit Blumen zu tun. Ein Podcast, wie sich mit Blumensträußen und städtischen Blumeninseln, mit heimischen wilden Blumenarten wie dem Buchweizen, der sowjetische Geist vertreiben lässt. Ja, wir wollen genau das. Desto mehr Hüge die Leute in der Ukraine sind, je apolitischer, desto glücklicher sind sie. Das ist vielleicht gerade die politischste Sache. Die Freiheit zu fühlen, die sie so lange nicht hatten. Nun muss der Podcast, muss so vieles warten. 8 Jahre nach der Maidan-Revolution herrschte in der Kulturszene eigentlich Optimismus.
It's just starting getting great.
Es fing gerade an, großartig zu werden. Den Krieg im Osten ausgenommen, waren wir die erste Generation, der niemand im Weg stand. Wir konnten uns entwickeln, kreativ werden. Wir konnten hier und da Projekte machen. Ich konnte sogar meine kleine Heimatstadt zurückziehen, um dort was auf die Beine zu stellen. Wir waren so gut wie möglich international vernetzt, um unsere Produktionen mit der Welt zu teilen. Nun setzt Putin dem erst einmal ein Ende. Für viele in der Kulturszene sei es ganz selbstverständlich gewesen, zu den Waffen zu greifen. Anastasia Kosodi. Ja, das ist sehr klar. Mein guter Kollege und Freund Maxim Kureschkin ist bei der Verteidigung Kiews seit dem ersten Tag dabei. Auch 2 gute Freunde von mir, Queer-Aktivisten, auch sie kämpfen, was keiner vorher geglaubt hatte. Ich bin sehr besorgt, aber auch sehr stolz auf sie. Ich denke, es gibt gerade keine Diskussion. Da gibt es einen Feind. Der Feind versucht, uns alle zu töten. Deshalb müssen wir ihn töten. Das ist alles. Das Interview mit den beiden Frauen ist wie eine Nachhilfestunde. In der Frage, wie es um die ukrainische Kulturszene steht und vor allem, was Krieg für Menschen bedeutet. Eine Realität, die keine Kompromisse mehr kennt. In den Regionen Donetsk und Lugansk tobt der Krieg seit 8 Jahren. Es gab dort keinen kulturellen Austausch mehr. Lange Zeit hat Russland die Ukraine wie eine Kolonie behandelt und die ukrainische Kultur unterdrückt. Die ukrainische Sprache war verboten, ukrainische Literatur war verboten. Aber wir hatten eine starke Kultur. Besonders als der Krieg begann, trennten wir uns mehr und mehr von der russischen Kultur. Da sind keine großen Verbindungen mehr. Aus Sicht beider Frauen geht es allerdings überhaupt nicht um den Konflikt zwischen 2 Nationalkulturen, sondern um viel mehr. Russland kämpft doch gegen die Demokratie. Russland kämpft gegen die Menschlichkeit. Das ist es doch. Auch Boykotte in Kultur und Wissenschaft seien wichtig, finden beide. Oksana Lemischka begrüßt, dass nun auch laufende deutsch-russische Forschungsprojekte auf Eis gelegt werden. Wenn Sie in den liberaleren Medien russischen Philosophen und Forschern zu hören. Sie beginnen das Thema zu diskutieren, weil plötzlich ihre eigenen Aktivitäten betroffen sind.
So die ukrainische Soziologin Oksana Lemischka. Sie war heute mit der Dramatikerin Anastasia Kosodai in den Münchner Kammerspielen. Frankreich. Und auch dort gibt es in der Kulturszene eine enorme Solidarität mit der Ukraine, wie Stefanie Markert aus Paris berichtet.
Ein neues Streetart-Bild auf einer Mauer in der Pariser Rue Buot. Ein kleines Mädchen mit Blumenkranz im Haar schwingt eine gelb-blaue Fahne und läuft nicht über Pflastersteine, nein, sie läuft über Panzer. Und mit jedem Schritt ihrer kleinen Sandalen macht sie einen davon platt. Für meine ukrainischen Freunde hat der Künstler Julien Malon dazu auf Instagram gepostet.
Druzi, mi z vami.
Друзі мі, зі вами.
Freunde, wir sind mit euch, heißt es auf Ukrainisch im Chaillot, einer von 5 Pariser Spielstätten mit Nationaltheaterstatus. Hier haben über 60 Künstler, Emmanuel Béard, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, 6 Stunden Nachtwache gehalten. Aus ukrainischen Märchen von Michailo Kotzubinski und Erzählungen des Klassikers Nikolai Gogol gelesen, dessen Heimat in der Ukraine damals zum russischen Kaiserreich gehörte. Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot, die gerade alle Projekte mit russischen Kultureinrichtungen bis auf Weiteres eingefroren hat, mit vielsagender Passage aus der Jahrmarkt von Zarotschinze.
Il en a le cœur lourd.
Sein Herz ist schwer, voller Kummer und nichts auf der Welt kann ihm helfen.
Et il n'est rien au monde qui puisse lui venir en aide.
Ukrainische Fähnchen werden in der Pariser Oper im Berlioz-Stück Die Trojaner geschwenkt. Der deutsche Direktor Alexander Neff erinnert auf der Webseite seines Hauses an prägende russische Werke im Repertoire. Eine Kooperation mit putinnahen Künstlern hat er für die Oper schon vor der offiziellen Linie ausgeschlossen. Solidarität mit der Ukraine auch vom Filmfestival in Cannes. Festivaldirektor Thierry
Frémaux.
Selten ergreifen wir so Position, aber wir können im Mai keine offizielle russische Delegation oder regierungsnahe Person empfangen. Aus Solidarität mit den Ukrainern. Wir sagen gleichzeitig, es gibt auch in Russland Menschen, die das Risiko auf sich nehmen, gegen den Krieg zu protestieren. Darunter sind Filmschaffende. Ein Boykott russischer Filme steht nicht an. Damit würden wir Russlands Regierung ja eine Freude machen. Denn russische Filme in Cannes zeigen die Realität der Macht Putins und sie alarmieren die internationale Öffentlichkeit. Die Folgen seines Militärangriffs bekommt Putins Doppelgänger ab, und zwar im Pariser Wachsfigurenkabinett, dem Musée Grévin. Putins Figur habe den Unmut der Besucher auf sich gezogen und man habe keine Lust mehr, ihn jeden Morgen neu zu frisieren, so Direktor Yves Delomeau. Zum ersten Mal hat das Museum eine Wachsfigur abgebaut und in den Fundus gestellt. Zwischen US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping ist nun Leere. Wir haben beschlossen, Wladimir Putin nicht mehr zu zeigen, weil so Schreckliches in der Ukraine passiert. Auch um einen Angriff zu verhindern wie 2014, als eine Femenaktivistin die Wachsfigur abgestochen hat. Wir wären glücklich, den Diktator Putin durch einen heroischen Präsidenten zu ersetzen, durch Präsident Zelensky. Aus dem Katalog der Ausstellung Die Sammlung Morozov, Ikonen der modernen Kunst, ist Putins Vorwort nicht mehr zu tilgen. Die Schau läuft im spektakulären Museumsbau der Louis Vuitton Stiftung im Stadtpark Bois de Boulogne. Das Flaggschiff der französisch-russischen Kulturkooperation, eröffnet von Präsident Macron letzten Herbst, als noch Frieden war. Ausgehandelt vom französischen Milliardär Bernard Arnault mit Putin persönlich. Mehr als 1 Million Besucher, verlängert bis April. Nun debattieren Frankreichs Medien, ob man die Bilder im Rahmen der Sanktionen beschlagnahmen könnte. Kunstanwalt Olivier de Beck. Nein, das ist nicht machbar. Ein Erlass schützt sie davor. Ein Gesetz von 1994 ist die Grundlage dafür. Solange Leihgaben eines anderen Staates, einer öffentlichen Einrichtung im Ausland in Frankreich sind, können sie nicht konfisziert werden. 200 Meisterwerke von Gauguin bis Malevich, Cézanne bis Serov, schon mal verstaatlicht, 1918 von Lenin und von Stalin als bürgerlich nach Sibirien verbannt. Was aber ist mit den auch gezeigten Bildern aus Privatmuseen russischer Oligarchen? Aus der Vuitton-Stiftung heißt es, man wache so lange über alle Werke, bis sie sicher zurückkehren können. Nach Russland, aber auch nach Belarus und in die Ukraine. In Kriegszeiten dürfte das kaum möglich sein. Beethovens 4. Klavierkonzert mit dem Philharmonischen Orchester von Radio France, dirigiert von Leonidas Kavakos. Der hat noch eine Botschaft ans Publikum.
Les salles de concert.
Konzertsäle sind Orte des Einklangs, wo über die Werke großer Komponisten der menschliche Geist gefeiert wird. Unser Konzert möchten wir allen Opfern und Leidenden in der Ukraine widmen.
Nous souhaitons dédier le concert de ce soir à toutes les victimes et à tous ceux qui souffrent en Ukraine.
Europaweit solidarisieren sich Künstlerinnen und Künstler mit der Ukraine, hier beschrieben am Beispiel Frankreich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Polizei in Russland ist massiv gegen Menschen vorgegangen, die gegen den Krieg in der Ukraine protestiert haben. Nach offiziellen Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 3.500 Demonstrierende festgenommen. Es könnten aber noch deutlich mehr gewesen sein. Arne Hell.
Eine russische Menschenrechtsorganisation berichtet, dass die Festnahmen auch am Abend noch weitergingen.
Ihren Zahlen zufolge wurden inzwischen fast 5000 Menschen von der Polizei mitgenommen in mehr als 60 verschiedenen Städten. Seit vorgestern gilt in Russland ein Gesetz, das Geld- und Haftstrafen für alle vorsieht, die über den Krieg in der Ukraine anders berichten, als es der offiziellen Darstellung der russischen Führung entspricht. Auch das Online-Netzwerk TikTok hat darauf jetzt reagiert. In Russland können keine Inhalte mehr auf die Plattform hochgeladen werden.
Infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine verlässt der Chefdirigent des Moskauer Bolschoi-Theaters, Tugan Tsokiev, seinen Posten. Zugleich lege er auch sein Amt als Musikdirektor des Nationalorchesters am Opernhaus Kapitol im französischen Toulouse nieder, heißt es in einer Erklärung Tsokievs. Da er zu der untragbaren Wahl zwischen seinen geliebten russischen und französischen Musikern genötigt worden sei, habe er sich entschieden, beide musikalischen Leitungen aufzugeben. Die aktuellen Ereignisse riefen in ihm schwierige Gefühle hervor, schrieb Tsokiev. Er habe niemals bewaffnete Konflikte unterstützt und in den 20 Jahren seiner musikalischen Karriere immer mit den Opfern aller Konflikte gefühlt. Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau hat Pläne der UNESCO kritisiert, an einer Sitzung des Weltkulturerbekomitees im russischen Kasan Ende Juni festzuhalten. Vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges sei dies eine Verhöhnung der unschuldigen ukrainischen Opfer, erklärte die Gedenkstätte auf Twitter. Das Museum zitierte aus der Grundordnung der UNESCO, wonach Weltkulturerbestätten immer auch durch gewalttätige Ereignisse von Schaden und Zerstörung bedroht seien. Solche sieht die Gedenkstätte bei den aktuellen Angriffen der russischen Armee auf Städte in der Ukraine gegeben. Es sei deshalb moralisch unmöglich, die Konferenz in einer russischen Stadt abzuhalten. Zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit sind in Osnabrück der Präsident des Sportclubs Eintracht Frankfurt Fischer und der jüdische Sportverband Maccabi Deutschland mit der Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt worden. Fischer habe sich mit seiner klaren Haltung gegen Rechts, Antisemitismus und Rassismus einen Namen gemacht, erklärte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Maccabi Deutschland stehe als herausragendes Beispiel dafür, Sport als Brücke zwischen Menschen zu sehen.
Danke, Friedrich Wirwig, für die Kulturnachrichten. Sie hören Fazit. Am Abend hatte Benjamin Brittens Oper Peter Grimes in München Premiere, neu inszeniert von dem norwegischen Regisseur Stefan Herrheim. Nach einer imposanten internationalen Karriere übernimmt er im Herbst als Intendant das Theater an der Wien. Er wird dann nur noch dort inszenieren. Vorher gab er aber eben jetzt nochmal sein Debüt in München. In Peter Grimes, sagt Herrheim, seien eigentlich alle potenzielle Außenseiter. Es gehe um die Frage, was passiert, wenn ein Gerichtsurteil zum Gerüchtsurteil wird. So bringt es die Bayerische Staatsoper auf den Punkt. Sie hat die Premiere heute Abend auch live gestreamt, aber Jörn Florian Fuchs war direkt vor Ort im Nationaltheater in München. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Gab es da auch erstmal ein Innehalten in Sachen Ukraine?
Es gab ein doppeltes Innehalten. Das erste galt allerdings der Kunst oder der Protagonisten, die heute nicht da sein konnten. Denn Corona hat nicht nur diese Premiere verschoben, sondern dafür gesorgt, dass das ganze Regieteam in Isolation ist. Also Stefan Herrheim und seine Mitstreiter sind nicht da gewesen, mussten das Ganze aus dem Hotel verfolgen. Auch eine Sängerumbesetzung gab es. Und dann allerdings ein Auftritt vom Staatsintendanten Serge Dorny, der eine sehr kluge, kompakte Rede gehalten hat, und danach wurde gespielt, nicht die ukrainische Nationalhymne, wie das ja doch fast schon regelmäßig im Moment ist in unseren Opern und Konzerthäusern, sondern Alle Menschen werden Brüder, also die Europa-Hymne. Und das sorgte auch dafür, dass natürlich alle sich aufgerichtet haben von ihren Sitzen und im Stehen, das gleichsam meditativ ja, zu sich genommen habe, fast ein bisschen wie eine Nahrung, kann man schon sagen, sehr berührend, und dann ging es direkt los mit der Oper.
Brittens Peter Grimes, diese Oper wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg uraufgeführt im Juni 1945 in London, doch die Geschichte spielt um 1830 in England. Was interessiert Stefan Herrheim an diesem Stoff?
Er zeigt, wie Sie es schon sagten gerade, schon eine Gesellschaft, die insgesamt aus Außenseiterinnen, Außenseitern besteht, also die wirklich, wo man den Eindruck hat, die rotten sich zwar zusammen, diese Damen und Herren, sind aber für sich gesehen doch sehr einsame Menschen und irgendwie Außenseiter. Und der größte von allen ist eben dieser Peter Grimes. Es wird ihm ja vorgeworfen, dass er einen Jungen, den er als Lehrling mitgenommen hat auf hohe See, dass er, der gestorben ist, dass er ihn ja vielleicht umgebracht hat, vielleicht sogar, es kommt da so etwas wie Pädophilie hinein, auf diese Weise irgendwie angegangen ist. Und das Ganze soll sich jetzt eben nicht wiederholen, wobei Grimes eben einen weiteren Lehrjungen gerne haben möchte. Und darum dreht sich sehr, sehr viel. Im Grunde ist das Stück die ganze Zeit eine Art Gerichtsverhandlung. Und so inszeniert das Herheim auch in einem Bühnenraum, der aussieht ein bisschen wie ein Veranstaltungs- oder Konzertsaal, vielleicht auch ein bisschen wie ein Schiff mit Holzpaneelen an den Seiten. Ganz im Hintergrund sieht man als Videoprojektion sehr, sehr toll gemacht von Torge Möller, mal das Meer nicht nur als Videofilm, sondern auch regelrecht wie gemalt, so wie ein Ölgebilde, in dem sich dann auch mal Mond und Sonne bewegen. Und der Raum verändert sich immer wieder. Es gehen diese Holzpaneele, öffnen sich nach oben, gehen auf die Seite. Es wird mit Vorhängen gearbeitet. Es wird auch immer wieder ein bisschen Theater auf dem Theater gespielt. Durch Verdopplung der Grimes spiegelt sich wieder in dem älteren Kapitän Bulstrode. Mhm. Der Junge kommt so als ein Ephebe taucht da auf, dann aber auch wieder als regulärer, naturalistisch gezeichneter Fischerjunge. Also Herheim lässt auch bewusst die Unklarheiten im Stück, die sind nämlich da so, auch im Unklaren, und setzt durchaus auch auf eine kulinarische Art und Weise, das zu erzählen.
Herheim hat ja den Ruf, gern im Kollektiv zu arbeiten. Hier trifft er auf den britischen Dirigenten Edward Gardner und ein Team singender Großbritannien-Experten. Ja, und Florian Fuchs in München, das klingt ja sehr lyrisch, sehr melancholisch.
Das ist eine Stelle, wo Peter Grimes jetzt die Sterne besingt und Stuart Skelton. Er macht das mit wirklich bewundernswerter Ausdauer. Die Partie ist lange und schwierig und hat auch Höhen, die man bewältigen muss. Das schafft der Skelton, der allerdings ein erfahrener Britensänger ist und auch den Grimes oft schon gesungen hat, überwiegend sehr gut. Es gibt ein paar Stellen, wo die Stimme anfängt, etwas brüchig zu werden, aber auch diese Performance, das ist ein sehr, sehr, ja, buchstäblich ein Baum von einem Mann, auch was die Körperfigur betrifft. Da ist er eigentlich sehr glaubwürdig, diese Außenseiterfigur, nicht nur szenisch, sondern eben auch vokal. Ellen Orford, das ist Rachel Willis-Sörensen, ein ganz tolles Rollendebüt. Das ist gleichsam der gute Geist in diesem Stück. Es geht darum, dass die beiden vielleicht heiraten und Ellen Orford setzt sich für Grimes auch ein, sagt auch, vertraut ihm, es wird schon alles gut. Am Ende ist sie aber dann sehr resigniert und geht hier bei Herheim fast in den Selbstmord, nachdem diese Gesellschaft, diese ja eigentlich Gerichtsurteilsgesellschaft, Grimes in den Selbstmord treibt. Dieser schon erwähnte Captain Bulstrode von Ian Paterson, sehr gut auch gesungen, er sagt, also Grimes, du hast hier keine Möglichkeiten mehr bei uns zu bleiben, weil eben dieser zweite Lehrjunge von Grimes plötzlich auch verschwunden ist. Und dann heißt es, du musst mit deinem Boot rausfahren, dieses Boot mit dir gleichsam selbst versenken. Also das ist dieser tragische Schluss. Ja, und musikalisch, also ein überwiegend wirklich sehr gelungener Abend. Szenisch würde ich noch sagen, an ein oder anderen Punkt vielleicht auch ein bisschen zu viel agieren vom Chor auf der Bühne, ein Tick zu kulinarisch vielleicht sogar.
Ja, aber ich wollte Sie das eigentlich auch noch fragen, weil Sie jetzt sagen, zu kulinarisch, ob das Erleben heute in diesen Tagen des Krieges eigentlich ein anderes ist als noch vor 2 Wochen. Vielleicht hätten Sie das da anders empfunden.
Das ist genau der Punkt. Also ich dachte so, es gibt zwei ausführliche Szenen, zweimal in einer Kneipe und eine ist sehr lang und auch durchaus witzig gemeint, wo man also schunkelt. Das wirkt irgendwie merkwürdig und da hat man ein Kloß im Hals einfach. Und ich denke eben, dass alles, was in den Bereich der leichten Muse im Moment geht oder des zu Unterhaltenden, wirklich ja bei einem selber irgendwie nicht richtig funktioniert. Das merkte man auch, dass das Publikum an den Stellen jetzt nicht so gelacht hat, wie es vielleicht mal möglich gewesen wäre. Aber das Stück als Ganzes ist ein sehr existenzialistisches Drama und es passt in diese Zeit. Ja. Und es ist gut, dass man das jetzt in München im Repertoire hat und auch eben, wie Sie sagten, im Internet ansehen und anhören kann.
Noch. Genau, noch 30 Tage auf der Seite der Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper, abrufbar. Benjamin Brittens Oper Peter Grimes, neu inszeniert von Stefan Herrheim. Jörn Florian Fuchs war für Fazit bei dieser Premiere. Vielen Dank.
Gerne.
Der Umgang mit dem kolonialen Erbe beschäftigt die europäischen Museen. Erste Objekte werden nach Nigeria und Hawaii zurückgegeben. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Institutionen hier noch ganz am Anfang stehen. Allein in Berlin lagern tausende menschliche Gebeine, die während der Kolonialzeit geraubt wurden. Die Provenienzforschung ist bislang marginal. Rückforderungen und Rückgaben sind deshalb kaum möglich. Jetzt hat der Verein Berlin Postkolonial ein neues wissenschaftliches Gutachten vorgestellt. Autorin ist die Ethnologin Isabel Reimann von der Berliner Humboldt-Universität. Guten Abend, Frau Reimann.
Guten Abend.
Menschliche Überreste, Human Remains, darüber ist bislang wenig bekannt. Was lagert in den Berliner Institutionen?
Ja, in Berliner Institutionen befinden sich neben vielen naturkundlichen Sammlungen, ethnologischen Sammlungen, auch viele menschliche Überreste. Einerseits sind das menschliche Überreste, die in den sogenannten rassenanthropologischen Sammlungen gelagert wurden, um daran die menschliche Diversität zu beforschen und auch letztlich hierarchisch zu kategorisieren. Und daneben gibt es weitere menschliche Überreste, die in zoologischen Sammlungen liegen, die in Kunsthochschulen liegen, die im Lautarchiv in Berlin und so weiter, also in verschiedensten Institutionen liegen. In meinem Gutachten waren das jetzt 12 Institutionen, in denen menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten zu finden sind.
Sie nennen das Lautarchiv, also es geht bis hin zu Stimmen, aber eigentlich wahrscheinlich überwiegend um Schädel und um Knochen.
Genau, da handelt es sich jetzt nicht um Stimmen, sondern um Kehlkopfpräparate, die da liegen.
Wo und wie werden diese Dinge aufbewahrt?
Diese Sammlungen haben zum Teil eine sehr abenteuerliche Geschichte. Zum Anfang waren viele menschliche Überreste im Ethnologischen Museum zusammengetragen worden. Und auch in der Berliner Anatomie gab es eine sogenannte Rasseschädelsammlung. Die sind dann nach dem Krieg in verschiedensten Institutionen gelagert worden, zum Teil zusammen, zum Teil wieder getrennt, wieder zusammengeführt worden. Und 2011 wurden die Sammlungen dann in das Depot des Museums für Vor- und Frühgeschichte gebracht und dort erst einmal gereinigt. In diesem Depot befinden sich einerseits die Sammlungen der sogenannten Luschan-Sammlung. Felix von Luschan hat am Ethnologischen Museum da eben diese anthropologische Sammlung zusammengetragen. Und die Sammlung von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, die auch nochmal 3500 in der Mehrzahl Schädel besitzt. Und die lagern zusammen in einem Depot, gehören aber unterschiedlichen Einrichtungen an. Und ja, die wurden erstmal dann nach einer eben dieser langen Geschichte gereinigt. Und mittlerweile sind die menschlichen Überreste jeweils in einzelnen Kartons, säurefreien Kartons, gelagert in Regalen.
Mit welchen Informationen? Was kann man daran ablesen über das Herkunftsland oder darüber, wer die Menschen waren?
Einerseits hat man ja erstmal die Schädel als solche. Dann hat man oft Aufschriften auf den Schädeln, wo eventuell schon die Sammler oder eben dann später die Institutionen Inventarnummern vermerkt haben oder sogar eben auch Herkunftsländer oder Ethnien, zu denen sie die Schädel zugeordnet haben. Dann gibt es das Dokumentationsmaterial, historische Aufzeichnungen, Veröffentlichungen. Und dann gibt es natürlich auch einfach die Geschichte in den Herkunftsländern, die oft sehr genau wissen, welche Gräber geschändet wurden, welche Menschen getötet wurden und deren Überreste nach Deutschland gebracht wurden. Also es gibt eine verschiedene Quellenlage eigentlich, die man dann so zusammensammeln muss, um die Herkunft zu ermitteln.
Sie haben gerade das Grabschänden erwähnt. Das fragt man sich natürlich, wie sind diese Gebeine überhaupt nach Deutschland gekommen? Wer hat denn Interesse daran, menschliche Überreste aus den Kolonien mitzunehmen?
Mir ist jetzt von keiner Situation bekannt, wo wirklich unter einer informierten, freiwilligen Zustimmung eigentlich diese menschlichen Überreste der Vorfahren an die Sammlung abgegeben worden sind. Oft befindet es sich eben in einem Zeitraum wirklich der kolonialen Gewalt. Viele menschliche Überreste wurden auch im Zuge von militärischen Aktionen geraubt. Sie wurden zum Teil von Wissenschaftlern aus Gräbern ausgegraben. Man liest in den Quellen, in den historischen auch immer wieder, dass dies nachts passiert ist mit einem Spaten, weil sehr wohl bewusst war, dass das gegen die moralischen und ethischen Vorstellungen vor Ort verstößt. Und es gibt auch Fälle, wo wirklich menschliche Überreste als Trophäen, also Menschen ermordet wurden, auch beispielsweise von Mboro, die auf der Suche des Kopfes Mangimelis ist, wo die Deutschen dann verschiedene Autoritäten, die sich gegen die Deutschen gestellt haben, ermordet haben. Und nachdem sie die gehängt haben, haben sie dann den Kopf quasi nach Deutschland gebracht, sozusagen als Trophäe. Also wir haben es mit sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Herkunftskontexten zu tun. Es wurden auch zu der Zeit sämtliche Beamte, Matrosen, Forschungsreisende angehalten, eben diese Bestände hierzulande zu mehren und menschliche Überreste eben mitzunehmen.
Wie sind Sie für Ihre Studie vorgegangen? Haben Sie in Berlin zu allen relevanten Institutionen Zugang bekommen?
Also mein Vorgehen war zunächst angelehnt an andere Bestandsaufnahmen, beispielsweise zu den Beständen von Sammlungsgut aus Kenia oder den namibischen Beständen. Und anlehnend an diese Methode habe ich zunächst die Institution gefragt, ob sie mir Zugang zu der Dokumentationslage geben können. Das wurde mir erstmal nicht gestattet. Daraufhin habe ich in vielen Gesprächen und mit Expertinnen zusammen einen Fragebogen mehr oder weniger entwickelt oder eine Projektskizze, die ich dann wieder an die Institution geschickt habe. Aber auch hier kamen die Informationen nur sehr begrenzt wieder. Also die Institutionen haben selber entschieden, welche Informationen sie jetzt auch der Öffentlichkeit preisgeben wollen und haben eben auch selber festgelegt, was sie unter der Definition kolonialer Kontext verstehen. Und mir dann genau die Informationen, die ich in dem Gutachten ausführlich dann erläutert habe, gegeben.
Was folgt denn jetzt aus Ihrer Studie? Ein Auftrag für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz?
Also zunächst hoffe ich, dass die Bestandsaufnahme weitergeführt wird. Allerdings hätte ich mir eben von Anfang an gewünscht, dass es hier ein Beratungsgremium gibt von Herkunftsgesellschaften, von Angehörigen, deren Vorfahren in den Sammlungen liegen, von Repatriierungspraktikerinnen. Und ich hoffe wirklich, dass als erster Schritt eben so ein Advisory Board eingerichtet wird mit Angehörigen, mit Nachfahren, deren Vorfahren eben in diesen Einrichtungen liegen, um eben diese grundlegenden Entscheidungen eigentlich gemeinsam da zu treffen.
Menschliche Überreste in den Sammlungen der Berliner Museen. Die Ethnologin Isabel Reimann zeigt in einer neuen Studie auf, was in diesem Bereich noch alles zu tun ist. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mit der Kulturpresseschau von Tobias Wenzel kehren wir jetzt zu dem alles bestimmenden Thema dieser Tage zurück.
Gestern hat mich mein 7-jähriger Sohn gefragt, was ein Luftschutzbunker ist, schreibt der Autor Moritz Rinke im Tagesspiegel. Sein Text ist der eines tatsächlich nicht nur rhetorisch Fragenden, eines Menschen, der zweifelt und hin und her gerissen ist. Muss ich Waffenlieferungen unmoralisch finden, weil sie Kriege verlängern? Muss ich es unmoralisch finden, Waffen nicht zu liefern, weil damit den Angegriffenen nicht geholfen wird, sich zu verteidigen? Fragt Rinke und fügt hinzu, es sind so unfassbar traurige Fragen. Der Schriftsteller ist beeindruckt davon, dass etwa ein Philosophieprofessor aus Kharkiv nun, anstatt Vorlesungen über Freiheit und Menschenwürde zu halten, zu den Waffen greift. Dass ein ukrainischer Autorenkollege, den er nur Sergi nennt, nun, anstatt zu schreiben, sich auf die territoriale Verteidigung seines Landes konzentriert. Rinke zitiert die Frankfurter Allgemeine. Noch gefährlicher für Putins Ansehen in der eigenen Bevölkerung dürften lange und schwere Kämpfe werden. Deshalb muss das ukrainische Militär gut ausgerüstet sein. Das kommentiert Rinke so. Je länger ich darüber nachdenke, umso empörter werde ich. Sergei und der Ästhetikprofessor sollen also möglichst lange durchhalten oder sogar sterben, damit das Ansehen Putins in der eigenen Bevölkerung schwindet? Das ist bestimmt strategisch gut gedacht und kann man auch gut aus dem Homeoffice schreiben, aber die FAZ und wir sitzen hier alle rum und schauen zu, wie die in der Ukraine möglichst lange durchhalten? Fragt Rinke weiter im Tagesspiegel. Dann sollten wir vielleicht doch, emotional gesprochen, unseren eigenen Arsch bewegen. Man könnte ja aus Deutschland ausreisen und in die Ukraine einreisen und mithelfen beim Durchhalten. Überhaupt geben die Feuilletons vom Montag gerade Schriftstellern viel Raum, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu reflektieren. Der Krieg hat Wladimir Putin groß gemacht und ein Krieg wird ihn auch zu Fall bringen, prophezeit der Autor Jonathan Littell in der Welt. Da atmet man als Leser erleichtert auf. Naja, bis man folgende Sätze Littells über den russischen Präsidenten liest. Können wir wirklich glauben, dass seine nukleare Drohung nur ein Bluff ist? Können wir uns das leisten? Solange er Russland regiert, wird niemand sicher sein. Absolut niemand. Noch mache Putin uns viel mehr Angst, als wir ihm Angst machten. Ich weiß, dass er Angst hat, denn er hat nicht einmal seinen eigenen Soldaten gesagt, dass er sie in den Krieg schickt. Welcher Oberbefehlshaber würde so etwas tun? Schreibt der polnische Autor Witold Sabłowski in der Süddeutschen Zeitung und lässt uns wieder hoffen, wenn er mit Blick auf Putin ergänzt: Je mehr Angst er hat, desto weniger Angst haben wir. Sabłowski hilft dabei, ukrainische Flüchtlinge an der polnischen Grenze abzuholen und im Land zu verteilen. Kennt ihr Leid also aus persönlicher Erfahrung, während Putin sich hinter seiner imperialen Ideologie verschanzt. Als Autor eines Buches über die Köche von Diktatoren würde ich an Putins Stelle in den nächsten Tagen sehr vorsichtig bei jedem Schluck Tee sein. Die Zeiten sind turbulent und in solchen Zeiten ist es leicht, sich zu verschlucken. Gegen Putin könne man gerade wenig ausrichten. Drum seien die Deutschen umso eifriger beim Lossagen von Putin-Freund Gerhard Schröder, entnimmt man Hans Zipperts satirischer Kolumne für die Welt. Satirisch wird sie dadurch, dass Zippert mal wieder seiner Fantasie freien Lauf lässt, um alles auf die Spitze zu treiben. Schröder muss auch aus den Geschichtsbüchern gestrichen und von allen offiziellen Fotos entfernt werden. Die Zeit von 1998 bis 2005 wird als kanzlerlose Periode in die Historie eingehen, schreibt Zippert. Niemand wird in Zukunft sein Kind noch Gerhard nennen und schon gar nicht Schröder. Selbst wenn das aus Verehrung für die Peanuts gedacht ist.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.